Ich möchte gerne zum Anfang der Predigt einmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt da bist, in unserer Mitte. Und möchte dich bitten, dass du jetzt unsere Herzen ruhig machst, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest für das, was dir wichtig ist. Amen. Sehnsuchtsorte, ein paar haben wir gerade gesehen. Hier im Saal ist eine Sehnsucht heute in Erfüllung gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir brauchen heute am Platz keine Masken tragen. Ich schaue in echte Gesichter und manche lächeln mich sogar an. Und bei den Liedern durften wir heute mitsingen. Ich glaube, einmal habt ihr das sogar gehört kurz, dass wir das Mikro ausgeschaltet haben. Also das sind wir. Wir singen jetzt hier wieder. Sehnsuchtsorte. So manche kann man auch sich erfüllen, kann man sehen. Sehnsuchtsorte können ganz unterschiedlich aussehen. Für den einen ist es das VfL-Stadion, in welcher Liga auch immer. Für den nächsten ist es das Kino oder das Theater oder vielleicht der Lieblingsitaliener, den man so lange nicht gesehen hat. Und wie ist das mit Gemeinschaft und Gemeinde? Sehnen wir uns danach, wieder zusammenzukommen, einander zu sehen? Sehnst du dich nach Begegnung, nach gemeinsamen Singen, nach einem Fest, wie wir es eben vielleicht auf den Bildern gesehen haben, mit Mitbringbuffet, wo sich die Tische unter dem Gewicht des Essens biegen und man gar nicht weiß, wer das alles essen soll und am Ende dann doch einiges verputzt wird? Sehnst du dich nach Gottesdienst mit allen gemeinsam, ohne Zoom, einfach so, nach Gemeinschaft? Und wie müsste Gemeinschaft sein, damit du dich danach sehnst, damit sie deine Sehnsucht weckt? Was ist da entscheidend für dich? Sind es Veranstaltungen? Sind es bestimmte Formen, die gelebt werden sollen? Ist es das Miteinander? Sind es die Beziehungen, die Begegnungen, der gemeinsame Glauben, das gemeinsame Einandertragen? Welches Bild von Gemeinschaft, von dem Miteinander der Christen ist für dich so packend, so faszinierend, dass es Sehnsucht weckt, dass du eigentlich nicht anders kannst, als dich aufzumachen und loszugehen, zu sagen, ich möchte alles dran setzen, dass dieses Bild Wirklichkeit wird, Realität wird. Was ist deine Sehnsucht? Hast du Sehnsucht? Wonach sehnst du dich? Lukas berichtet in der Apostelgeschichte von den ersten Gemeinden, von der ersten Gemeinde. Und Ronja hat uns diesen Text eben vorgelesen, wie das damals gewesen ist. Er berichtet von ihren Miteinander, wie sie das gelebt haben. Und nun könnte man natürlich denken, okay, der Lukas, der erzählt das einfach nur, um das für die Nachwelt irgendwie festzuhalten. Jetzt haben wir es einmal gehört und jetzt wissen wir, aha, so haben die das gemacht. Aber ich glaube, dass Lukas mehr möchte als das, mehr als einfach nur Infos weitergeben. Die erste Gemeinde erlebt den Zauber des Anfangs. Das ist was ganz Besonderes. Da ist ganz viel Dynamik, da ist ganz viel Leben, da ist ganz viel Begeisterung. Und ja, natürlich ist es so, dass das irgendwann auch anders geworden ist. Man braucht nur ein paar Zeilen weiterlesen und dann merkt man, wie die ersten Probleme in diese Gemeinde hineinbrechen. Und auch die Gemeinden, die diesen Bericht von Lukas lesen, als allererste lesen, die wissen darum, dass es nicht nur Begeisterung gibt, sondern dass es manchmal auch Schwierigkeiten, Herausforderungen und vielleicht sogar Frust. Aber gerade dann ist es wichtig, zurückzuschauen an den Anfang, hinzuschauen auf das, wie es losging, wie es eigentlich gedacht ist. Dieses Bild von Gemeinde, von Gemeinschaft, das Lukas hier malt. Ich glaube, dass Lukas in seinen Lesern und damit auch in uns heute Sehnsucht wecken möchte. Sehnsucht nach dem, wie Gemeinde, wie Gemeinschaft sein kann. Ein Sehnsuchtsbild, das sich in unserem Herzen ausbreitet und groß macht. Man sagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann such dir nicht einfach nur ein paar Menschen zusammen, denen du Arbeit in die Hand drückst und Material und Werkzeug und dann lass sie mal machen, sondern vielmehr lehre diese Menschen die Sehnsucht nach dem Meer. Und dann werden sie das beste Schiff bauen, was du sehen kannst. Lukas möchte Sehnsucht wecken, Sehnsucht nach christlicher Gemeinschaft. Ein Bild vor Augen malen, was so viel Sehnsucht weckt, dass man gar nicht mehr anders kann, als loszulegen, mitzumachen, dabei zu sein. Und ich möchte mit uns heute 5 Sehnsuchtsmomente, die Lukas dort beschreibt, ganz kurz anschauen. Ganz kurz einmal anschauen und fragen, ist das vielleicht eine Sehnsucht, die es auch in unserem Leben geben könnte? Und bevor ich das tue, gibt es eine Vorbemerkung. Hört das jetzt bitte nicht nach dem Motto, jetzt sagt der Andreas mal, was er in der Gemeinschaft in Osnabrück vermisst und was wir jetzt gefälligst zu tun haben. Ich meine das überhaupt nicht mit einem Appell oder mit einem erhobenen Zeigefinger. Im Gegenteil, ich glaube, dass manches davon wir auch schon miteinander erleben. Und das ist gut und daran können wir uns freuen. Und anderes ist aber vielleicht auch so, dass wir merken, wow, das wäre auch cool. Danach können wir uns ausstrecken. Wenn die nächsten 10 Minuten, mehr ist es gar nicht, wenn diese 10 Minuten für dich gut sein sollen, dann lade ich dich ein. Hör nicht mit dem Appellohr, mit dem erhobenen Zeigefinger hin, sondern hör mit deinem offenen Herzen hin und frag, gibt es etwas, was mich da begeistert, was in mir Sehnsucht weckt, wo ich sage, wow, in die Richtung, das wäre cool. Lukas, ich mag den Paulus so, deswegen komme ich auf den, der Lukas, der schreibt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das ist der erste Sehnsuchtsmoment, den Lukas benennt. Ich weiß nicht, ob das bei euch Sehnsucht weckt. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Es gibt ein Verständnis dieses Satzes, der in mir überhaupt keine Sehnsucht weckt. Im Gegenteil, der mich richtig abstößt. Das ist, wenn man diesen Satz folgendermaßen versteht. Sie blieben beständig in der Lehre, das bedeutet, sie tauschten beständig ihre theologischen Wahrheiten aus und sortierten sie schön in ihre theologischen Gedankengebäude ein, aber mit ihrem Leben hatte das eigentlich nichts zu tun. Oder wenn man das so versteht und sagt, die Lehre, das ist ja das, was man zu tun hat. Also blieben sie beständig dabei, zu schauen, dass auch jeder ja alle Regeln eingehalten hat. Und wehe, jemand hat es nicht getan, dann wurde er verurteilt und gerichtet. Dieses Distanzierte in der Lehre bleiben oder dieses distanzierte Richten, das weckt in mir keine Sehnsucht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch anders, aber bei mir zumindest nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht das, was Lukas meint. Lukas sagt, sie blieben in der Lehre der Apostel. Und das ist ja nichts, was die Apostel sich irgendwie aus den Rippen geschnitten haben, auch wir machen uns jetzt mal eine eigene Lehre oder so, sondern die Apostel, das waren die Jünger Jesu. Das waren die, mit Jesus unterwegs gewesen sind. Die Lehre der Apostel, das ist die Lehre Jesu gewesen. Die Lehre von dem barmherzigen Gott, von dem Gott, der in Liebe uns entgegenkommt. Von dem Gott, der uns mit Gnade begegnet. Von dem Gott, der uns herauslockt und der sagt, ich möchte mit euch leben und ich möchte euch gebrauchen in dieser Welt. Ich möchte mit euch diese Welt gestalten. Es ist die Lehre vom Salz und Licht sein in dieser Welt. Vom Trösten, vom Helfen, vom Ermutigen, von Einstehen für Gerechtigkeit und Aufstehen für Gerechtigkeit, vom Lieben. Um diese Lehre geht es. Und Entschuldigung, die kann man sich nicht distanziert anschauen und dann Wahrheiten austauschen und ins Regal stellen. Das ist eine Lehre, die uns ins Leben hineintreibt. Man könnte auch sagen, sie blieben beständig an Jesus dran. Darum geht es. Beständig an Jesus dranbleiben. Beständig in der Nachfolge bleiben. Sich an ihm orientieren, ihn fragen, was möchtest du heute von mir? was kann ich heute mit dir zusammen tun? Sich leiten lassen vom Heiligen Geist. Sie ließen sich beständig von Gottes Geist leiten und erlebten dabei Gottes Wirken, weil sie nah dran waren an diesem Jesus. Und das ist ein Verständnis, das in mir Sehnsucht weckt. Das möchte ich erleben. So dran zu sein an Jesus, so in diesem Sinne an der Lehre dran zu bleiben. Der zweite Sehnsuchtsmoment. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und ich glaube tatsächlich, Gemeinschaft ist etwas, nach dem wir uns sehnen. Echte Begegnung. All das, was früher so selbstverständlich war. Und dennoch ist es ja eine spannende Frage, was wir unter Gemeinschaft verstehen. Und bitte nicht falsch verstehen, ich meine das jetzt nicht als landeskirchliche Gemeinschaft Osnabrück, sondern christliche Gemeinschaft. Was meinen wir damit? Was verstehen wir darunter? Wie sehen wir das? Es gibt Menschen, die sehen christliche Gemeinschaft vor allem als Dienstleister für mich. Da bin ich ein Konsument. Es geht darum, dass da irgendwie eine Gruppe anderer etwas für mich macht, organisiert, tut, wie auch immer, damit ich zufrieden bin. Hier im Text kommt das so nicht vor. Im Gegenteil. Lukas berichtet, dass die ersten Christen bereit waren zu investieren. Die haben investiert in Gemeinschaft. Und das sogar in das Extremste hinein, was wir uns kaum vorstellen können, nämlich, dass sie bereit waren, Hab und Gut zu verkaufen, wenn es einem von ihnen schlecht geht. Und alles zu investieren, was sie haben, damit einem geholfen wird. Das funktioniert nicht, wenn ich ein Bild von christlicher Gemeinschaft habe, in dem ich Konsument bin. Es geht nur, wenn ich bereit bin zu investieren. Das ist das Sehnsuchtsbild. Eine Gemeinschaft, in die ich investiere. Meine Zeit, meine Kraft, meine Liebe, mein Erbarmen, meine Vergebung, da wo Dinge schieflaufen, vielleicht auch mein Geld. An Ort, an dem ich das lebe, das Füreinander-Dasein, das Einander-Sehen, das Einander-Tragen. Für so eine Sehnsucht braucht es Mut. So eine Sehnsucht ist nicht selbstverständlich, die kostet mich etwas. Aber Lukas schreibt es so, als wenn es sich wirklich lohnt. Ist das ein Sehnsuchtsmoment, den du teilst? Ein dritter Sehnsuchtsmoment. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Brotbrechen, ein anderes Wort für das Abendmahl. Sie feierten das Mahl miteinander, das Jesus ihnen gegeben hat. Heute wollen wir auch zusammen das Abendmahl feiern. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann passiert etwas Geniales. Dann kommen wir zusammen, so wie wir sind, mit allem, was wir mitbringen. Und dann ist es egal, wie erfolgreich jemand ist, wie stark und klug und vermögend und was auch immer, oder wie schuldig jemand ist, wie kaputt jemand ist. Wir sitzen alle am gleichen Tisch. Alleine deswegen lohnt es sich schon, beständig das Mahl zu feiern, beständig miteinander diese Gemeinschaft zu haben. Aber es geht hier noch weiter. Im Abendmahl schenkt Gott uns Vergebung. Im Abendmahl schließt er Frieden mit uns. Und dieser Frieden ist nichts, was wir für uns behalten sollen. Sondern dieser Frieden, den dürfen wir weiter und den sollen wir weitergeben an den anderen, der mit uns zusammen da am Tisch des Herrn sitzt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, sind wir gleichzeitig Beschenkte und Herausgeforderte im selben Moment. Beschenkt mit dem Frieden, den Gott schenkt, und herausgefordert, selber Frieden zu schließen. Herausgefordert, unsere Beziehungen in Ordnung zu bringen. Und da, wo wir tragende Gemeinschaft uns wünschen, uns danach sehnen, brauchen wir das, dass wir immer wieder neu miteinander anfangen und unsere Beziehungen in Ordnung bringen. Das Abendmahl erinnert uns daran. Darum blieben sie beständig im Brotbrechen. Das haben sie immer wieder getan, sich immer wieder daran erinnert. Lasst uns schauen, miteinander weiterzugehen. Auch zu dieser Sehnsucht gehört Mut. denn ich muss meinen Stolz, meine Verletzungen vielleicht dafür überwinden. Ein vierter Sehnsuchtsmoment. Sie blieben beständig im Gebet. Spannend finde ich, dass im ganzen Text, der danach kommt und den Ronja eben vorgelesen hat, das Gebet nur mit einer Facette benannt wird. Das Gebet hat viele Facetten, aber es wird nur eine genannt. Sie lobten Gott. Das, muss ich sagen, finde ich eine überraschende Facette. Zumindest, wenn ich auf mein Gebetsleben denke. Und jetzt schaut mal, wie es bei euch ist. Ich sage mal, wie es bei mir ist. Und ihr könnt mal gucken, ob ihr das kennt. Wie oft ist es so, dass ich meine, Gott noch einen guten Ratschlag geben zu müssen, was jetzt wirklich wichtig wäre, was er tun soll? Oder ihn auf Dinge aufmerksam zu machen, von denen ich den Eindruck habe, die hat er irgendwie vergessen, die hat er übersehen, hat er nicht mitbekommen. Ich bin immer ganz schnell beim Bitten. Bitte mach dieses, bitte mach jenes. Und hier steht, es wird gelobt. Und loben tut so gut. Loben tut gut, weil wir auf einmal auf das schauen, was Gott bereits getan hat. In 4 Wochen feiern wir einen Open-Air-Gottesdienst. Dazu ist schon mal herzliche Einladung. Da wird es genau darum gehen, auf das zu schauen, was Gott schon getan hat. Weil das aufbaut, weil das stärkt, weil das uns zeigt, dass wir einen Gott haben, der handelt. Ist das vielleicht eine Sehnsucht, die sich lohnt, im Gebet das Loben neu zu entdecken? Und noch ein letzter Sehnsuchtsmoment. Ich hoffe, ihr kriegt noch alle auf die Reihe nachher. Ihr könnt es sonst nachlesen beim Lukas, Kapitel 2. Ja, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Jetzt steht da gar kein fünfter, aber trotzdem gibt es einen fünften. Und der steht ganz am Ende dieses Abschnittes. Nämlich, und sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das finde ich spannend. Die Art und Weise, wie sie miteinander leben, wie sie an diesem Jesus dran sind, ihm nachfolgen, in der Lehre der Apostel bleiben. Die Art und Weise, wie sie Gemeinschaft haben, wie sie bereit sind, füreinander da zu sein und ineinander zu investieren. Die Art und Weise, wie sie miteinander Brot brechen und die Versöhnung, die daraus erwächst. Und die Art, wie sie beten. All das bleibt nicht für sich, sondern das strahlt nach außen, das kriegen andere mit. Sie fanden Wohlwollen im ganzen Volk. Und es hat dazu die Auswirkung, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen täglich dazugeführt werden, dazukommen. Was für eine geniale Sehnsucht, oder? Einige von euch sind heute ganz viel Fahrrad gefahren, die sind jetzt total müde. Aber lasst das mal in euer Herz, was für eine Sehnsucht ist das, wenn das geschieht? Und zwar ohne irgendeinen Druck, ohne irgendwelche merkwürdigen Bekehrungsbemühungen oder so. Da sitzen nicht irgendwo die frömmelnden, mürrischen Christen in ihren Gemeindehäusern, sondern das sind Menschen, die leben ihren Glauben und da steckt andere an. Das finde ich faszinierend. Das ist für mich eine ganz große Sehnsucht. Sehnsuchtsmomente in diesem Text. Sie blieben aber beständig. Ich bin jetzt fast versucht abzufragen, weil ich mir nicht sicher bin, ob es nicht zu viel war. Aber ich wiederhole es nochmal, dann haben wir es auf jeden Fall im Kopf. Und zur Not könnt ihr es auch gerne nochmal nachhören später. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft. Und sie blieben beständig im Brotbrechen. Und sie blieben beständig im Gebet. Und all das wirkte sich auf die Stadt, in der sie lebten, auf das ganze Volk, das versammelt war, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Für mich ganz viel Sehnsucht in diesem Text. Sehnsucht, wo es sich lohnt, einmal zu schauen, was davon kennen wir, worüber können wir uns jetzt schon freuen und Gott loben, dass es so ist und wonach können wir uns ausstrecken. Und wenn wir uns danach ausstrecken, die Frage, bin ich bereit, selber einen kleinen Schritt zu tun, damit wir dieser Sehnsucht zusammen näher kommen? Nehmt euch einfach einen Moment Zeit, 1-2 Minuten mit 3 Fragen. Und jetzt einmal ganz konkret, nicht mehr christliche Gemeinschaft allgemein, sondern ganz konkret. Wenn du an landeskirchliche Gemeinschaft Osnabrück denkst, worüber freust du dich? Wonach sehnst du dich? Und welchen Schritt könntest du tun? Ihr seht die Fragen auch gleich nochmal. Nehmt euch diesen Moment der Zeit.